Ich wünsche allen einen guten Morgen. Ich predige, wie schon angedeutet, über Jeremia 17, Vers 7 und 8, wo es auch um einen Baum am Wasser geht. Da heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der nach dem Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Auch im Jahr der Dürre bangt ihm nicht. Er hört nicht auf, Früchte zu bringen. Ich finde das immer nett, wenn jemand sich zu einer sportlichen Aktivität aufmacht und ihm dann jemand Hals- und Beinbruch wünscht. Das passt irgendwie so. Natürlich passt es, ohne dass die Leute es wissen. Denn eigentlich ist das so auf diesem jiddischen Kanal aus dem Hebräischen gekommen und hieß ursprünglich mal nicht Hals- und Beinbruch, sondern Halacha ve Bachacha. Und Halacha heißt Glück und Bachacha heißt Segen. Also Glück und Segen. Daraus wurde dann Hals- und Beinbruch für Leute, die so ein bisschen hebräische Analphabeten sind. Ja, das ist sicher schön. Glück braucht jeder und Segen natürlich auch. Es gibt eine Geschichte, die viele kennen, die heißt Hans im Glück. Da ist so ein Junge, der einen tollen Goldklumpen besitzt, aber er tauscht ihn dann immer gegen eine Kuh und eine Gans und am Ende gegen einen Stein und er fällt dann in einen Brunnen und dann war es vorbei. Das heißt, Glück kann sehr schnell abnehmen, aber die Frage ist, was verstehen wir darunter? Glück und Segen. Ich lese hier die Zürcher Übersetzung, wenn ich die Bibel lese, und in dem Psalm 16, Vers 2 steht da eine sehr schöne Übersetzung, da heißt es, du bist mein Herr, es gibt für mich kein Glück außer dir. Das heißt, da wird Glück nicht als eine Zustandsbeschreibung genommen oder eine Sehnsucht, sondern als eine Person. Und in der Verbindung mit dieser Person ist dieses Glück. Hier in Jeremia 17 ist die Verbindung zu dieser Person durch Vertrauen geprägt. Da heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Vertrauen ist immer die Basis, die Menschen verbindet, wenn sie denn verbunden sind. Wobei es in unserer Gesellschaft manchmal der Eindruck macht, dass Vertrauen abnimmt und auch die Bindungsfähigkeit etwas nachlässt. Aber hier das Vertrauen auf Gott, das ist sicher sehr schön und wichtig. Zwei Bibelverse dazu, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, auf deine Klugheit verlass dich nicht. Denke an ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das ist kein Satz gegen Intelligenz. Wir sollten intelligent mitdenken, wenn Gott uns führt. Aber Vertrauen. Und dann Hebräer 10, Vers 35, vielleicht auch für jemand gerade heute besonders wichtig. Ja, und da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist da auch sehr wichtig, gerade dann, wenn man merkt, es wird ein bisschen knapp im Leben. Ja, hinter all dem Vertrauen steckt die Beziehung zu einer Person. Und wenn ich dieser Person wirklich vertraue, dann bin ich ein Christ, nämlich Jesus Christus. Die Frage ist, wie wird man ein Christ? Es ist interessant, wenn Sie jetzt hier vorne 10 Theologen hätten, aus unterschiedlichen Konfessionen vielleicht noch, und Sie würden die fragen, wie wird man Christ? Würden Sie mindestens 5 verschiedene Antworten bekommen, wenn nicht noch mehr, die keineswegs deckungsgleich sind. Aber ich weiß nicht, wer die Losungen kennt. Das ist so ein kleines Büchlein, wo für jeden Tag immer 2 Verse drin stehen. Und da steht gerade heute so ein Vers drin, wie man Christ wird. Johannes 1, Vers 11 und 12. Da heißt Johannes 1, Vers 11 erstmal, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von Kästner dieses nette Stück kennt, wo ein Geschäftsmann anonym unter einem fremden Namen mal einen Urlaub machen will. Er will nicht immer der Herr Direktor sein, sondern mal so richtig Mr. Nobody. Und ein Skiurlaub fährt dann in ein Nobel-Hotel, aber so ganz einfach angezogen, gar nicht erkennbar, dass er so was Besonderes ist. Und das Nobelhotel nimmt ihn eigentlich nicht wohlwollend zur Kenntnis, sagt, so eine primitive Erscheinung brauchen wir ja nicht. Und schieben ihn ab, so in das letzte Kämmerlein, wo das Gerümpel ist. Und da bringt er dann seine 14 Tage zu. Er spürt, ich bin hier nicht willkommen. Aber drei Männer im Schnee heißt das Ganze. Er hat immerhin Freunde. Und als er dann nach Hause fährt, sagt er seinem Mitarbeiter, hör mal, schau mal, wie viel Geld wir gerade zur Verfügung haben. Diesen Laden will ich kaufen, um dann mal andere Seiten aufzuziehen. Und nach einiger Zeit kommt dieser Mitarbeiter und grinst, setzt sich auf den Stuhl und sagt, wissen Sie, den Laden können Sie nicht kaufen. Ja, warum? Reicht das Geld nicht? Sagt er, nein, der gehört Ihnen schon. Das wusste er gar nicht mehr, weil er mal irgendwann so viele Immobilien gekauft hatte. Und jetzt kam dann natürlich dann ein Fax darunter geschickt, dass also der Eigentümer, der Chef da war und sie haben ihn nicht aufgenommen. Und das hatte natürlich einige personelle Veränderungen zur Folge. Das ist eigentlich die Lage, wie Jesus in die Welt kommt. In der Bibel steht, dass durch Jesus die Welt geschaffen wurde. Dass Gott durch seinen Sohn die Welt geschaffen hat. Er kam in sein Eigentum und die Leute fanden ihn ganz interessant, aber im Prinzip haben sie ihn außerhalb ihres Lebensbereiches gelassen, die meisten, und tun es oft auch heute noch. Ja, wie wird man Christ? Stand da in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Jesus ist ja heute eine Geistperson und als Geistperson kann er in mein Leben kommen. Ja, als historische Person konnte er das nicht. Wenn er in Jerusalem war, war er nicht gleichzeitig auch hier in Deutschland, sondern als Geistperson kann er überall sein und in mein Leben kommen. Und ja, wer das getan hat, Jesus gebeten, komme in mein Leben, erfährt, dass er kommt. Glauben bedeutet immer mit Gott zusammenarbeiten. Gott verlangt von mir immer nur das, was ich kann. Was ich nicht kann, macht er selber. Ja, als ein Zachäus auf einem Baum saß und Jesus ihn sagte, sagt er, steig runter. Das konnte der machen, denn der war ja auch hochgestiegen. Nimm mich in dein Haus auf, das konnte er auch machen. Aber dass der Zachäus jetzt ein völlig neues Leben führt, dass diesem Haus Heil widerfährt, das hat dann Jesus gemacht in ihm. Ich kann Jesus aufnehmen, aber dass er wirklich kommt, muss er tun. Und dann heißt es, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Keiner von uns kann sich selber auf die Welt bringen, das geht nicht. Sondern letztlich können wir nur gezeugt werden. Und in diesem Fall ist der Same das Wort Gottes, das bei mir angekommen ist. Und Jesus kam in mein Leben, als ich ihn darum bat. Ja, dadurch bin ich Christ geworden, gehöre jetzt zu der Familie der Kinder Gottes, habe ein völlig neues Erbgut bekommen. Ja, Familie hat eigenes Erbgut, göttliche Qualität, Liebe Gottes, Friede Gottes, solche Dinge kamen mit Jesus in mein Leben. Und als Kind bin ich natürlich erbberechtigt. Das Erbe ist das ewige Leben. Und deshalb heißt es hier, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Mit Jesus im Leben habe ich die Gewissheit des ewigen Lebens. Das heißt, ich habe eine Hoffnung. Es gibt eine berühmte Persönlichkeit, die meisten kennen sie, zumindest die Älteren. Der Herr hieß das, der mit über 100 Jahren immer noch öffentlich auftritt. Vor kurzem wurde er gerade gefragt und in einem Interview sagte er, dass er sich sehr darüber freut, dass er Gottes Hilfe immer wieder erfährt und sehr dankbar ist dafür. Und da er ja so alt ist, wurde er auch gefragt, und wie stellen Sie sich vor, wie es weitergeht? Kommt da noch was? Sagte er, nee, da kommt natürlich nichts mehr nach dem Tod. Fand ich interessant, jemand, der die Hilfe Gottes erfährt, aber keinen Gott hat, der ihm nach dem Tod weiterhilft. Das ist dann zumindest nicht Jesus, denn der ist ja vom Tod auferstanden und den würde ich nach meinem Tod sehen. Ja, Hoffnung ist in unserer Gesellschaft Mangelware. Als Theologe muss man zwei Examen machen und da gehört auch eine Philosophieprüfung dazu. Also habe ich vor vielen Jahren mal so alle Philosophen der letzten 2.500 Jahre so kurz gefasst mir eingeprägt. Es war natürlich mal ein toller Überblick für wenige Tage. Und ich war beeindruckt von der Intelligenz der Sprache und der Denkweise dieser Philosophen und niedergeschmettert, dass sie eigentlich nichts zu sagen hatten. Über Hoffnung für ein Leben kam da eigentlich nichts herüber. Sehr intelligent ausgedrückt, aber nichts dahinter, aus meiner Sicht. Ich will nur zwei oder drei modernere Leute bringen. Sartre kennen viele. Der sagt, das Leben ist ohne Sinn. Und wenn Sie seine Theaterstücke ansehen, dann wird es dort dargestellt, dass das Leben ohne Sinn ist. Hemingway sagte, ich gehe nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo. Das heißt, völlig egal, wo ich bin, ich habe kein Ziel. Ernst Bloch sprach immerhin vom Prinzip Hoffnung. Das klingt sehr positiv, aber für mich ist das Prinzip Hoffnung viel zu wenig. Es geht um den Gegenstand der Hoffnung, das Objekt der Hoffnung und nicht um das Prinzip. Wenn ich nur mit dem Prinzip Ehe unterwegs wäre, wäre ich ziemlich alleine. Zum Glück habe ich eine Partnerin und freue mich darüber. Das heißt, die Hoffnung braucht ein Objekt der Hoffnung und nicht nur ein Prinzip. In dem Epheserbrief steht mal, sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Das heißt, dort, wo Gott unbekannt ist, ist der Horizont relativ eng. Jesus sagte, ich bin die Tür. Und das Beispiel hatte ich schon mal erzählt, das aber so passend ist, wiederhole ich das gerne. Wilhelm Busch, ein Mann, der Max und Moritz schrieb, verglich, als er so Mitte 70 war, sein Leben mal mit einem verwunschenen Schloss und sagte, Kant und Schopenhauer, die beiden Philosophen, die hatten eben Schlüssel für alle Verbindungstüren gegeben und sagt, das funktioniert auch. Ja? Nur jetzt stelle ich fest, sie haben mir keinen Schlüssel für die Ausgangstür gegeben. Ja, was bedeutet das? Keine Hoffnung. Ein Haus, das ich nicht verlassen kann, ist ein Gefängnis. Und wenn ich Jesus nicht kenne, dann wird das Leben doch relativ eng. Mit ihm entsteht Hoffnung. Sie kennen diese schöne Aussage von Händel, der den Messias gedichtet hat, nicht gedichtet, komponiert hat, mit dieser schönen Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, ich habe eine Hoffnung, wenn ich Jesus vertraue, und dann weiß ich, dass ich einmal nicht am Ende, sondern am Ziel bin, dass ich bei ihm sein werde, weil er heute bei mir ist. Nicht nur bei mir, sondern in mir sogar. Ja, wenn jemand ihm vertraut, wird er hier verglichen mit einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon Bäume gepflanzt haben, einige werden das getan haben. Meine Frau und ich waren mal in Israel, da gehört es zum Programm dazu, so als Tourist haben wir zwei Bäume gepflanzt. Ich hoffe, dass die inzwischen gewachsen sind und ein paar Meter hoch sind. Dürfte inzwischen ein ganzer Wald draus geworden sein, weil diese touristische Organisation da immer wieder hinfährt und immer neue Bäume pflanzt. Ja, ein Baum am Wasser, der ernährt sich gut und wächst. In der Bibel gibt es viele Symbolgehalte und die Frage ist, wofür Wasser ein Symbol ist. Wir haben zwar vorhin das Lied gesungen, Heiliger Geist des Lebens Wasser, das stimmt nicht so ganz. Heiliger Geist in der Bibel wird mehr mit Öl verglichen, weniger mit Wasser. Aber es war trotzdem ein schönes, gutes Lied. Ja, was ist Wasser in der Bibel? Psalm 1, wer über das Wort nachsinnt, Tag und Nacht, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das heißt, die Person wird mit dem Baum verglichen und das Wort mit dem Wasser. Oder als Jesus seine Leute dort ansprach, sagte er, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Und er hatte nicht Fanta oder Cola ausgeschenkt, sondern nur seine Worte als Lebenswasser angeboten. Und er sagte, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Leute mussten nicht die Kleidung wechseln, weil sie feucht wurden, sondern es waren Segensströme, die dieses Wasser des Lebens in ihnen ausgelöst hat. Am deutlichsten wird das in Epheser 5, Vers 26. Da heißt es, dass wir gereinigt sind durch das Wasserbad im Wort. Wasserbad im Wort. Da kommt allerdings noch ein zweiter Gedanke dazu, nicht nur der Gedanke des Wachstums, sondern auch der Gedanke der Reinigung. Ich vermute mal, die meisten von uns oder vielleicht schon alle hatten heute Morgen schon Berührung mit Wasser. Zum Zwecke der Reinigung, sei es, dass sie geduscht haben oder sich zumindest die Hände gewaschen haben. Wenn ich mir die Hände wasche, sehen die eigentlich hinterher meistens genauso aus wie vorher, weil sie nicht so richtig dreckig sind, aber sie sind gereinigt. Und wenn wir Gottes Wort lesen, reinigt uns das, auch wenn wir gar nicht wissen, wo und wie. Einfach durch den Vorgang, dass wir es anwenden, reinigt es uns, kann unser Unterbewusstsein erreichen und vieles mehr. Ja, durch Glauben entsteht Wachstum im Glauben aus dem Wort Gottes. Noch ein kleiner Scherz aus der Gemeinde, gerade auch für jüngere Leute geeignet, wo eine Familie sich bemühte, ihren Sohn in den Kindergarten zu schicken, aber der wollte nicht, obwohl er alt genug war und hat sich mindestens ein Jahr geweigert, dahin zu gehen. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, warum der da nicht hin wollte. Bis sie dann rausbekamen, der stellte sich Kindergarten vor und die Leute hatten zu Hause einen Garten. Und im Garten, da wird man eingepflanzt und da steht man dann jetzt so. Und das wollte er nicht. Er wollte sich frei bewegen und nicht irgendwo eingepflanzt sein. Und nachdem sie das jetzt herausbekamen und ihm dann doch erklären konnten, dass das nicht so ist, ging er dort auch hin. Ja, das war jetzt also der Scherz eines kleinen Sohnes. Aber es geht natürlich schon darum, dass wir solche Bäume Gottes sind, die er einpflanzt. Und die Wurzeln des Gebetes werden aus der Bibel heraus sozusagen das Wasser des Lebens saugen. Deshalb empfehle ich Bibel lesen. Ich weiß nicht, ob Sie die Bibel lesen. Ich habe die früher nie gelesen. Ich ging zwar regelmäßig in die Kirche, wusste genau, wer wo seinen Sitzplatz hatte und so allerlei Dinge über den Ablauf kannte ich alles auswendig. Aber ich habe die Bibel nicht gelesen. Ich habe zwar abends gebetet, das gehörte zu meinem Programm, aber die Bibel spielte keine Rolle. Es hat sich erst geändert, als Jesus in mein Leben kam. Und seit vielen Jahrzehnten lese ich die Bibel jeden Tag. Nicht nur, weil das zu meinem Beruf passt, sondern zu meinem Glauben gehört. Ja, wie kann ich die Bibel lesen? Ich lese die Bibel mit Buntstiften. Das heißt, ich male mir das an, was ich lese. Ja, schwarz, Sünde, rot, Erlösung, blau, wichtige Dinge. Ich verwende noch andere Farben, aber will das jetzt nicht ausbauen. Und ich habe ein optisches Gedächtnis. Ich weiß dann genau, das steht irgendwo auf der Seite links oben und ist blau unterstrichen. Und dann finde ich das ganz schnell. Ich nehme an, Sie haben auch ein optisches Gedächtnis und würden die Dinge auch finden, wenn sie denn unterstrichen wären. Wenn sie nicht unterstrichen sind, müssen Sie immer wieder von vorne anfangen, sie zu suchen. Und finden Sie vielleicht nicht. Ja, wenn ich lese, dann nehme ich mir auch ein Blatt Papier, das heißt, ich habe so einen kleinen Hefter, wo viele Blätter drin sind, und schreibe mir immer zu dem, was ich gelesen habe, einen Gedanken auf. Nicht eine Inhaltsangabe, sondern nur einen Gedanken mit dem Datum und der Bibelstelle. Jeden Tag. Und das ist einfach eine Hilfe, konkret zu werden. Ich stelle, wenn Sie Bibel lesen, können Sie ein paar Fragen stellen, dann wird es etwas plastischer. Eine Frage zum Beispiel, was kann ich bei dem, was ich gelesen habe, über Gott lernen? Ja, hier ist die Rede von Hoffnung, von einem Baum, der gepflanzt ist. Was lerne ich da über Gott? Ja, einmal, Gott ist vertrauenswürdig. Er gibt Hoffnung. Er pflanzt mich als Baum. Er gibt Wasser. Was lerne ich über mich? Ja, ich bin ein Baum. Ich bin am Wasser gepflanzt. Ich freue mich über das Wasser, ich habe Hoffnung, ich kann Frucht bringen und auch wenn es heiß wird, das heißt, wenn es schwierig wird im Leben, dann werde ich trotzdem weiterkommen, weil die Wurzeln ausreichend Kraft kriegen. Ja, was kann ich tun? Ja, ich kann einmal dieses Wasser aufsaugen und ich kann Frucht bringen. Das sind also Dinge, die man sich persönlich einprägen kann, damit es ein bisschen verständlicher wird, was man liest und Fragen stellen kann. Übrigens, drüben ist die Bücherkiste geöffnet, da gibt es Bibellesepläne, die können auch Hilfen bieten. Und es gibt ein tolles Angebot, super Angebot, muss man allerdings bestellen. Eine ganze Kommentarreihe von Barclay über das ganze Neue Testament für 14,50 Euro. Ein hervorragender Kommentar, ein ganz klein bisschen liberal, aber sehr informativ, da kann man dann auch mal schnell nachschlagen, wenn man nicht weiter weiß oder einfach mehr wissen möchte. Ja, sich Gottes Wort einprägen, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Ich ermutige unbedingt dazu, Bibelverse auswendig zu lernen. Ja, wir reden viel über den Islam in diesen Koranschulen. Was machen die Kinder? Die lernen den ganzen Koran auswendig, oft auf Arabisch, in einer Sprache, die sie noch nicht mal verstehen. Und denken, dass eben jetzt das heilige Wort wirkt. Ich muss nicht die ganze Bibel auswendig lernen, aber es geht darum, einige Verse zu lernen, die wichtig sind für mich. Mit Bibelstelle, im Wortlaut, nicht ungefähr, sondern im Wortlaut zu lernen. Dann werden sie mir irgendwann wieder einfallen. Und ich könnte Ihnen natürlich jetzt viele Bibelverse sagen. Ich will einen schönen Vers sagen, den manche Leute kennen. Aus Jesaja 40, Vers 29 bis 31, wo es heißt, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge werden müde und matt, Krieger straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gut, das war jetzt etwas länger, es waren drei Verse, aber schon wenn Sie nur einen Vers davon kennen, der Ihnen dann zu der Zeit einfällt, wo Sie das gerade brauchen, dann ist das doch sehr hilfreich und gut. Für Leute, die älter werden, es geht ja auch um Senioren, wie wir vorhin hörten, inzwischen gehöre ich auch zu dieser Truppe, steht etwas sehr Schönes in Psalm 92, Vers 14 bis 16. Da heißt es, gepflanzt im Hause des Herrn wachsen sie auf in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkünden, wie gerecht der Herr, unser Fels, an dem keine Ungerechtigkeit ist. Ja, ist doch schön, noch im Alter tragen sie Frucht. Das heißt, jeder gesunde Baum, egal wie alt er ist, hat jedes Jahr neue Triebe und kann normalerweise auch jedes Jahr Frucht bringen, es sei denn, dass er irgendwann wirklich dann am Ende wäre, aber das hat ja seine Zeit. Frucht wird in Galater 5 beschrieben als Liebe, Freude, Friede und alles, was daraus folgt. Und mein Lieblingsvers in der Bibel ist ja Epheser 3, Vers 17. Da heißt es, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, da können wir diese Wurzeln füllen und diese Liebe aufsaugen. Und ich denke, das ist auch für Beziehungen unter Personen sehr wichtig, auch in Partnerbeziehungen oder auch in Familien, dass wir wirklich auch in dem positiven Sinne genießbar werden. Denn wir wissen, dass wir auch ungenießbar sein können, weil wir nicht nur diese Wurzeln haben, sondern auch Wurzeln der Selbstverwirklichung, wo es dann nicht um Liebe, sondern um Rechthaberei geht. Es ist interessant, vielleicht ist das jetzt für manche eine Hilfe, für manche nur eine Verwirrung. In Entwicklungsländern gibt es meistens eine Schamkultur. Das heißt, da hat die Familie das Sagen und man darf die Familie nicht entehren, indem man sich irgendwie anders benimmt. Man darf die Fehler nicht aufdecken, sondern muss sie zudecken, sonst würde man sein Gesicht verlieren. Eine Schamkultur. In der Schamkultur geht es um die eigene Ehre, daher auch diese Ehrenmorde, ja, um die eigene Ehre, wobei die Ehre eigentlich ja Gott gebührt. Wir haben hier keine Schamkultur, sondern eine Schuldkultur. Das heißt, wir haben Regeln, nach denen wir leben und sind verantwortlich dafür. Bei uns muss man Fehler aufdecken, um sie auszumerzen. Aber die Gefahr bei uns ist natürlich, bei einer Schuldkultur geht es immer um Gerechtigkeit. Und dann geht es uns um die Selbstgerechtigkeit, Recht zu haben. Ja, können Sie auch in der Politik sehen. Unser Ersatzparlament sitzt ja nicht in Berlin, sondern in Karlsruhe, wo es immer darum geht, ob ich vielleicht doch noch Recht habe, auf meine Weise. Und Recht haben, eine Gerechtigkeit ist eigentlich das, was Gott zusteht. Ich soll nicht selbstgerecht sein, sondern mir von Gott sozusagen das richtige Gehen beibringen lassen. Ein Freund sagte mal, gerecht bedeutet eigentlich gehe recht. Und das fand ich sehr einfach erklärt. Gerecht heißt gehe recht, das heißt diesen Weg Gottes gehen. Ja, Frucht bringen, genießbar sein, Segen empfangen und zu wissen, auch wenn es heiß wird, die Kraft reicht immer. Das bietet dieses Vertrauensverhältnis zu Gott in Jesus. Ich möchte da schließen, einfach als Ermutigung, aber will jetzt mit einem Gebet schließen. Und in diesem Gebet mich einmal dafür bedanken, dass ich so ein Baum am Wasser sein darf. Aber es könnte ja auch sein, dass jemand heute Morgen entdeckt hat, dass er noch kein Baum am Wasser ist, sondern dass er einfach nur hier sitzt, aber noch nicht verankert ist bei Jesus. Und da fände ich es gut, wenn er einfach, wenn das der Überzeugung entspricht, heute Morgen das sagt: Herr Jesus, ich will so ein Baum werden, der in dir wurzelt. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du völlig vertrauenswürdig bist. Danke für den Segen, den du schenkst. Danke für die Hoffnung, die mit dir in das Leben gekommen ist. Danke für deine Führung. Und du weißt, ob jetzt jemand einfach auch mitbeten möchte, dass er so ein Baum wird, der in dir wurzelt. Darum bete ich, dass das geschieht. Herr Jesus, ich möchte solch ein Baum sein, der seine Wurzeln bei dir hat und der zu dir gehört. Danke für die Kraft, die du gibst. Danke für die Hoffnung. Danke für deine Erlösung und deine Führung. Amen.